Einen wunderschönen guten Tag, liebe Riftbounders, hier zur Runenschau Folge Nummer 9. Und hallo Typhoon, danke, dass du heute wieder dabei bist in unserer wunderschönen Runenschau.
Sehr gerne.
Und heute reden wir so ein bisschen über die Meta, die in Europa passiert ist, über den Preis, die Preisentwicklung der einzelnen Karten. Dann haben wir auch gerade gestern relativ frisch kam der Learnings Post, der Blogbeitrag von Riftbound. Was haben sie falsch gemacht? Was machen sie besser? Und so ein bisschen untergegangen sind die Shanghai Open, habe ich so das Gefühl.
Genau, ja. Die Shanghai Open haben parallel zu unserem Release im Rest der Welt stattgefunden. Und es gab auch wenig Neues zu sehen. Tatsächlich sind ein paar Memes entstanden wegen dem Timo-Spieler in den Top 16. Aber ansonsten hat man wenig davon gehört. Grundsätzlich wird das Hauptthema heute sein der Launch von Riftbound. Wir haben letzte Woche ja so ein bisschen einfach nur das Release-Wochenende Revue passieren lassen. Mhm. Aber jetzt mit einer Woche Retrospektive können wir nochmal über alles reden, wie der Launch von Riftbound gelaufen ist, wieso die aktuelle Marktlage ist, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, was Riot und das Riftbound-Team auch selber zugeben, was sie besser machen können und was sich dadurch in naher Zukunft jetzt alles verändern wird. Und wir geben natürlich dann auch immer unsere eigene Meinung ab und bringen auch immer so ein bisschen diese Ladenperspektive auch nochmal rein, weil wir das können.
So ist es. Aber kommen wir doch zu einem sehr, sehr wichtigen Teil, weil wir reden immer am Anfang über unsere Riftbound-Woche. Wie war deine Riftbound-Woche?
Meine Riftbound-Woche war sehr gut. Ich habe mehrere Nexus Knights betreut, zweimal in Kaiserslautern, da hatten wir mittwochs und freitags unsere ersten Nexus Knights.
Mhm.
Wir haben, das wird wahrscheinlich in die Geschichtsbücher eingehen, unsere erste Nexus Knight als Best of One Event gespielt, zum Unmut unserer Community, haben aber auch schnell wieder alles revidiert und spielen jetzt wieder Best of Three. Der Hintergrund da war einfach, dass wir einfach Zeitprobleme hatten, wie letzte Woche angesprochen, dass die 5 extra Turns extrem lange sind. Aber wir haben uns, bevor wir einfach irgendwas machen, das Go von UVS geholt, dass es okay ist, auf Nexus Knights, also nicht auf Skirmishes, sondern explizit auf Nexus Knights, die casual sind, die low organized playlevel sind, Hausregeln einzuführen. Und wir spielen bei uns deswegen nur 50 Minuten plus ein extra Turn statt 5. Und das macht die ganzen Events jetzt handelbar und jetzt spielen wir wieder Best of 3 und alle sind wieder glücklich.
Das ist sehr schön. Ja, du hast am Samstag auch in Saarbrücken gespielt, das kann ich bestätigen. Da war ich vor Ort und habe das Event betreut. Dafür habe ich quasi einen Tag vorher am Freitag bei uns gespielt und knallharte 5 Runden mir gegeben. Am Ende war dann mein Rekord 3-1-1, also ein Draw, 1 verloren und 3 gewonnen mit meiner Kaiser. Muss aber gestehen, dass ich diese ein bisschen umbauen werde und muss, glaube ich, weil man merkt aktuell sehr bei den Locals, dass sie immer noch versuchen, Starterdecks auszubauen und zu verbessern, was grundsätzlich ja eine gute Idee ist, um einfach ein bisschen Geld zu sparen. Demnach sind auch sehr viele Victors unterwegs. Und deswegen habe ich eine wunderschöne Karte, für die, die es nicht sehen, aber ich habe hier eine Icazian Rain aus unseren Pulls rausgezogen und werde den zukünftig in mein Sideboard mit einpacken, weil 6x2 Schaden zu schießen ist sehr toll.
Um Victors zu ärgern.
Um Victors zu ärgern. Und da aktuell sehr viele Victors bei uns herumschwirren, ist das eine sehr gute Karte dagegen.
Ja, also deine aktuelle Version war so ein bisschen die Ramp-Version von der Kaiser, oder?
Ja, genau. Also das ist im Prinzip, muss man ja gestehen, und ich habe so das Gefühl, dass es bei uns aktuell dieses Dazzling-Thema noch nicht angekommen ist. Entweder wird es gehasst.
Naja, es hat auch einen ganz einfachen Grund. Sobald du Dazzling Aurora in dein Deck machst, liegst du ja bei fast 500 Euro oder so.
Für ja, gut, Deck. Weil du brauchst halt Deadblumen, die 50 ja, Euro gehen. Dazzling kostet 30 das Stück. Ja, das ist korrekt. Und über diese Preise können wir ja einfach mal anfangen zu sprechen, wenn wir möchten. Weil die Preise sind ja Card-Market-technisch und Einzelkartentechnisch ja absurd aktuell. Also es gibt ja Karten, die insane gestiegen sind im Wert. Ich meine, ein Retreat kostet zum Beispiel 7 Euro. Oder war bei 7 Euro.
Ist das eine Common?
Das ist eine Uncommon.
Wow.
Ja, also, ich mache gerade mal nebenbei noch Card Market auf.
professionell vorbereitet sind übrigens.
Das ist korrekt. Aber Stand heute, also beim letzten Mal haben sie noch gesprochen von wegen, dass die Karte 7 Euro kostet. Falling Stars 15.
Das ist fair.
Ist aber halt eine verdammt gute Karte. Genauso wie der Thousand-Tailed Watcher kostet halt auch 30 oder so. Was ich verstehen kann. Die Karte ist einfach busted stark. Und er ist einfach zu gut für die Welt. Und das ist einfach sehr, sehr krass.
Also grundlegend, wenn wir mal jetzt dieses Market Watch-Thema aufmachen wollen, die Entwicklung schon so, dass es einfach super wenig Einzelkarten auf dem Markt gibt. Ich meine, ihr habt es alle mitgekriegt. Normalerweise bei allen anderen Kartenspielen ist es so, dass der Großteil des Einzelkartenbestands, der auf Online-Plattformen verfügbar ist, nicht von Privatpersonen kommt, sondern von Läden, die im großen Stil diese Sets öffnen und dann dieselben Karten 20, 30 Mal dementsprechend online stellen können. Das ist bei Riftbound nicht der Fall gewesen, weil alle Läden so wenig Ware hatten, ja, dass es so gut wie keine Läden gibt, die diese Überschüsse öffnen konnten. Oder oft sind es keine Überschüsse, sondern man plant halt fest damit, dass man zu diesem Set halt so viele Cases öffnen wird für Einzelkarten. Und das ist jetzt bei Origins nicht passiert. Und da dementsprechend landet nur das auf dem Markt, was von Privatpersonen übrig bleibt und was sie anbieten wollen und nicht lokal direkt schon an den Mann bringen können. Weil aktuell ist es auch so, unsere Erfahrung, irgendjemand schickt irgendein Bild in eine WhatsApp-Gruppe rein oder auf den Discord und die Leute reißen sich direkt um die Karten und es wird eigentlich direkt alles schon lokal angeboten, bevor es in diesen freien Markt gehen kann. Und dementsprechend sind die Einzelkartenpreise sehr hoch aktuell. Gleichzeitig sind die aber vom Trend eher so, dass die Karten sogar noch teurer werden, gerade die gefragtesten Karten. Also alles, was so Thema Yi, Kaiser, Ari und so weiter geht, ist eher von der Tendenz sogar so, dass es vom Preis noch weiter steigt und nicht günstiger wird. Wenn man sich gleichzeitig aber auch die Displaypreise anguckt, seit Release bis jetzt, dann war es eher so, dass die Displays zu Release um die 190 Euro erschwinglich waren und das mittlerweile die Displaypreise bei knapp 250 Euro liegen, also nochmal um knappes Drittel gestiegen sind. Und in dem gleichen Maß sind die Einzelkarten aber nicht unbedingt alle teurer geworden. Klar, gewisse Fokuskarten schon, aber nicht jetzt durchweg sind nicht alle Karten um 30% teurer geworden. Es ist nach meiner Einschätzung sogar noch so, wenn man sich die Displaypreise anguckt und die Einzelkartenpreise anguckt, sind die Einzelkarten wahrscheinlich sogar noch unterbewertet. Also man kann aktuell eigentlich nicht davon ausgehen, dass die Einzelkarten in den nächsten Wochen wesentlich günstiger werden, weil die Displays eben so teuer sind und auch erstmal bis Mitte Dezember oder so sehr wenig Ware auf den Markt kommt. Natürlich, die Displays, die man bei Riot selbst bestellt hat, kamen zumindest in Deutschland jetzt diese Woche bei vielen Leuten an und sollten auch in den nächsten Tagen noch weiter eintrubeln. Das liegt jetzt in den Händen von Hermes und man kann einfach nur Inshallah sagen. Und natürlich, dann kommen neue Einzelkarten in die Hände von Spielern, weil sie diese Displays öffnen werden oder weiterverkaufen. In beiden Fällen sollte das den Markt aber erstmal beruhigen. Aber ich glaube, man kann jetzt nicht einfach nochmal 2 Wochen warten und erwarten, dass die gefragten Einzelkarten, also Yi, Kaiser, Dazzling Decks, Ari, so ein bisschen die Fan-Favorites, dass die günstiger werden, weil rein der Vergleich Einzelkartenpreise, Displaypreise, das, was man erwartbar aus einem Display oder einem Case ziehen kann, müsste man immer noch feststellen, dass die Einzelkarten viel günstiger sind als die Displays. Umgekehrt bedeutet das für euch auch, dass es wesentlich smarter ist, sich einfach die Einzelkarten für sein Deck ranzuholen, als jetzt noch zu den aktuellen Preisen ein Case zu öffnen oder was auch immer, um an die Einzelkarten zu kommen. Weil wenn keine Signed-Karte dabei ist, das im Regelfall schlechter ist, als
das ist
sich sofort sein Deck zu bauen. Das Gute ist, wie du gesagt hast, Starter-Decks funktionieren.
Ja,
also wir hatten zumindest am Samstag in Saarbrücken einen Victor-Spieler, der Starterdeck plus ein paar Extras das Turnier gewonnen hat, die Nexus Knight. Wir hatten auch einige Jinx und Lee Sin-Spieler, die relativ erfolgreich waren. Es gibt ja auch sonst Decks, die relativ günstig sind. Ich glaube, ein Teemo-Deck ist nicht ganz so teuer. Ich glaube, Nee. Sowas wie Yasuo und so weiter. Leona sind nicht die teuersten Decks. Es gibt auch erschwingliche Decks. Und
nee, also Leona ist tatsächlich, würde ich jetzt fast behaupten, eins der günstigeren, wenn du keine Watcher spielst, also wenn du keine White Flames spielst, was du nicht tust, glaube ich.
Braucht Leona nicht.
Dein Signature-Spell, Zenith Blade, ist halt ein paar Euro, aber das ist halt auch der beste Signature-Spell, den wir haben, neben Ikarian Reign. Da erkennt man natürlich auch wieder das Leid der Kaiser. Ikarian Reign liegt halt bei 50 Euro das Stück und Zenith Blade halt nur 15. Kaiser ist halt unendlich beliebt und daher sind die Preise für alle roten Karten, die sehr gerne in Kaiser
spielen. Du erwartest spielen, jetzt aber jetzt nicht wirklich Mitleid mit Kaiser spielen, oder?
Nö, eigentlich
also mit nicht. Dir persönlich sowieso nicht.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und auch alle anderen Kaiserspieler haben.
Meinst du, die haben kein Mitleid verdient?
Nee, eigentlich nicht.
Aber interessant ist tatsächlich, ich habe eigentlich erwartet, dass Kaiser die teuerste Signed-Karte ist. Ist es nicht?
Das ist auch keine smarte Erwartung an dieser Stelle.
Warum?
Weil das ein Collectors-Item ist. Und eine Kaiser ist halt jetzt cool, weil die gerade Meta ist. Aber wenn du in Jahr in die Zukunft denkst, dann werden sich halt wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute um die Kaiser scheren, wenn sie dann nicht mehr das Top-Deck ist, sondern einfach irgendein Deck unter vielen. Vielleicht wird sie bis dahin auch genervt oder gebannt oder was auch immer.
Niemals.
Aber die Ahri
ist die
und Jinx sind einfach die viel beliebteren Champions. Und
die sieht auch schon cool aus, ne? Also die Ahri ist schon, übrigens, ja, Ahri ist die teuerste Signed-Karte überhaupt. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Was ist denn, also das ist ja ein Witz. Also sind wir mal ehrlich, ne? Hier, wo ist er denn? Da war ein Darius. Und der Darius als Overnumbered kostet einfach nur 25 Euro. Wo ich mir gedacht habe, okay. Also
die normalen Overnumbered sind tatsächlich noch relativ günstig. Die Overnumbered Legends. Die sind alle erschwinglich dafür, dass man die nur zwei Stück pro Case zieht. Sind die meiner Meinung nach sogar teilweise zu günstig. Vor allem, wenn man das irgendwie mit Altart-Liedern von One Piece vergleicht oder so. Weil zwei pro Case ist eigentlich schon sehr selten. Vor allem, wenn man sich die aktuellen Displaypreise anguckt, da sprechen wir ja eigentlich schon fast von 1500 Euro für einen Case. Und dass man dann im Durchschnitt mit den zwei Overnumbered-Karten nur so knapp 100 Euro rauszieht.
Knapp. Also wenn du die falschen ziehst, fast so nicht mal 100.
Ja, so im Durchschnitt 100. Sind die wahrscheinlich noch zu günstig. Aber das ist normal, weil aktuell ist der Fokus gerade voll auf den Metakarten. Jeder will sich seine Decks zusammenbauen. Aktuell will noch niemand Bling Bling spielen, aber das kommt natürlich irgendwann. Und dann werden die wahrscheinlich auch nochmal teurer werden. Hängt natürlich davon ab, wie viel Origins noch auf den Markt kommt, aber aktuell sieht es eher so aus, dass die Welle, die jetzt im Dezember, Januar rauskommt, kleiner ist als die erste Welle, die zum Release kam. Und dementsprechend wird sich da wahrscheinlich nicht mehr so viel tun.
Hättest du erwartet, dass die teuerste Epic der Time Warp ist?
Nein.
Also das habe ich auch nicht mitgerechnet, dass Time Warp so teuer wird am Ende des Tages. Sie wird auch immer beliebter gefühlt. Also die wird jetzt, also ich spiele zwei.
Ich glaube, die Karte ist nur Bait. Ich glaube, die Karte ist so ein bisschen Noob Bait. Ich glaube, die Leute überschätzen gerade, wie gut diese Karte ist. Also rein objektiv wird die Karte ja weniger gespielt als eine Kaiser, weil eine Kaiser spielt man im eigenen Deck immer im Playset eigentlich. Und die wird aber auch in allen anderen roten Decks
gespielt. Also ähnlich wie Deadbloom, ne? Deadbloom, genau. Predator sind auch in jedem orangenen Deck.
Time Warp wird nicht in jedem blauen Deck gespielt. Also es gibt auch Teemo-Listen und so weiter, die kein Time Warp spielen. Es gibt auch Ahri- und Kaiser-Listen, die kein Time Warp spielen. Und wenn man sie spielt, dann oft nur auf 1 oder 2. Deswegen weiß ich nicht so genau, woher diese Nachfrage für Time Warp kommt. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man insgesamt in den Decklisten mehr Time Warps als Kaisers oder Deadplumes findet. Deswegen halte ich diese Karte aktuell für überbewertet. Auch spielerisch.
Also, kurzer Fun Fact. Ich erkläre dir mein Szenario. für...
Ach, du willst mir jetzt erklären, dass die Karte einmal gut war und deswegen krass ist?
Nein, ja, sie war mehr als einmal gut. Die hat mehr Spiele, also das Ding ist, Time Warp gewinnt Spiele. Ganz eindeutig.
Tatsächlich, ja.
Die macht Dinge den Sack einfach zu. So, mein letztes Game in der letzten, am Freitagabend, wo ich 3-1-1 ging, habe ich quasi gegen einen Victor gespielt und habe Time Warp into Time Warp und einfach von 4 auf 8 gescored und gewonnen. Das hat sich sehr, ich habe mich sehr beschmutzt gefühlt, wenn du verstehst, was ich meine, weil so willst du eigentlich nicht gewinnen, aber ich habe die Chance genutzt, habe sie am Schopf genommen, habe sie ergriffen und habe dann das Spiel.
Naja, das Ding ist halt, wenn du beide Battlefields hast.
Hatte ich ja nicht.
10 Runen offen.
Hatte ich ja nicht. Also, Szenario war, ich hatte 1. Bin auf 5. Hatte 2 Units dort. Hatte ein Battlefield, bin auf 4. Hab mir eine Unit zurückgezogen, hab getimewarp, bin auf 5. Hab gescored, bin auf 6. Hab dann nochmal getimewarp, bin auf 8. Check.
Ja.
Hat funktioniert. Ja, also grundsätzlich würde ich schon sagen, ich glaube aber, dass Time Warp besser wird, je länger das Spiel existiert. Glaube ich. Weil du, ja, also einen extra Zug zu haben, ist schon gut. Vielleicht jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen, ja, Noobbait maybe. Aber ich würde sagen, je länger das Spiel existiert, desto besser wird sie. Oder ist es so ein klassischer Fall von, es wird mehr Counter dafür geben und deswegen schlechter?
Nee, ich glaube, die Progression, die so ein Spiel hat, ist immer, dass sich die Curve eigentlich immer weiter nach unten bewegt. Also, dass die günstigen Karten vor allem immer besser werden und die teuren Karten ungefähr auf dem Power-Level bleiben, auf dem sie jetzt sind. Nur halt andere Dinge tun. Und ich glaube aber, dass das Spiel sich so stark aufs Early-Game verschieben wird, dass man vielleicht oft gar nicht auf diese 10 Energy kommt.
Das kann durchaus sein. Aber auf Platz 2 der Epics, haben wir schon gerade gesagt, der Deadplume Predator, das würde ich fast unterschreiben, ist berechtigt so, weil die Karte an sich einfach mega busted stark ist und einfach Dinge tut und dementsprechend verstehe ich den Preis für dieses wunderschöne Geschöpf.
Wird halt auch in allen Decks, wo sie gespielt wird, eigentlich 3-mal gespielt.
Ja. Und dann last but not least ist halt natürlich die Rote Kaiser, über die haben wir schon gesprochen. Einfach eine sehr, sehr gute Karte für jedes rote Deck. Also siehst du in Darius, würdest du in Darius sehen, siehst du in Annie, siehst du in Kaiser. Was ist denn noch rot?
Jinx. Woli halt nicht. Woli spielt sie nicht.
Ich glaube, Jinx kannst du sie spielen.
Kann man auf jeden Fall Kaiser spielen.
Sieht man nur seltener, wie gesagt, weil die vielen Jinx-Listen sind meistens immer auf Budget aus, weil mit Jinx willst du eigentlich keine Karten ziehen, sondern du willst eigentlich gar keine Karten haben. Daher ist sie ein bisschen, ja, und als nächstes kommt dann direkt schon der White Flame Protector. Das ist halt ein, weil Grün halt, ne, ich sage immer gerne, die aktuelle Meta schaut aus, Kaiser gegen Grün. Und bei dem würde ich jetzt bleiben und sag mal, deswegen ist der White Flame Protector auch so weit oben. Wird auch in fast jedem grünen Deck gespielt.
Ja, wird vor allem auch im Aurora Yi gespielt und auch in dem Nicht-Aurora Yi, also in dem Ramp Yi, spielt man in beiden Fällen den White Flame Protector als einen der besten Finisher in Grün. Ist halt der Trend, dass die zwei besten Decks, also alle Kaiserkarten sind teuer, alle Aurora Yi Karten sind teuer und das ist so der Trend.
So, aber Dazzling Aurora war am Anfang zum Release unendlich teuer, hat sich dann ungefähr bei so, sagen wir mal, 40 Euro eingependelt. Naja, warum?
Was heißt unendlich teuer? Also seit Release, seit dem 31. sehe ich doch bei...
Ja gut, ist halt direkt gedroppt, ne? Also ich meine, zum...
Das ist ja Pre-Release.
Am Release-Tag direkt um 40 Euro gesunken und auch dort geblieben, im Gegensatz zu zum Beispiel der Kaiser, die direkt gestiegen ist.
Ich glaube, das Problem bei Dazzling ist, man muss sich Decks immer als Warenkorb vorstellen und man kann Dazzling nie alleine spielen. Also Dazzling kann nie die teuerste Karte in deinem Deck sein, weil wenn du Dazzling spielst, brauchst du unbedingt auch noch andere Epics in deinem Deck, die du spielen musst. In den meisten Fällen, weil es halt orange ist, der Deadbloom
dazu.
Das heißt, wenn du ein Dazzling-Deck spielst, musst du nie die Dazzling alleine rechnen, sondern du musst immer das Playset aus 3 Dazzling, 3 Deadbloom rechnen und dann liegst du schon bei 300 Euro. Dementsprechend ist jedes Dazzling-Deck direkt das teuerste Deck im Format. Und das hält so ein bisschen die Destiny zurück. Weil die Entscheidung, die du triffst, ist nicht, kaufe ich mir jetzt noch ein Playset Destiny für 120 Euro, sondern die Entscheidung ist, kaufe ich mir dieses Deck für.
Ja, ich weiß, was du meinst. Euro. Also, ne, also ein Dazzling Aurora Deck macht keinen Sinn, wenn du keine Deadplumes hast.
Ja. Und das, der Deadplum-Preis, weil Deadplum auch ohne Dazzling gespielt werden kann, hält die Dazzling ein bisschen zurück.
Glaubst du auch, dass sich vielleicht das so ein bisschen anbahnt, dass das aus diesem Grund gegebenenfalls Dazzling Aurora nicht so eine große Rolle bei uns spielen wird? In Europa? Oder glaubst du, dass...
Ich glaube, viele Leute wollen das Deck nicht spielen, weil das so ein bisschen so ein Stigma hat, das Deck.
Kann ich verstehen.
Wird halt von vielen als skilllos bezeichnet oder unskillig oder was auch immer. Also viele Leute, das ist zweierlei Gründe. Also einerseits wollen die nicht von anderen so bezeichnet werden und spielen das Deck nicht. Andererseits überschätzen viele Leute halt ihren eigenen Skill und sagen, hey, ich bin so gut, ich kann auch mit Kaiser gewinnen, ich muss nicht dieses luckbasierte Dazzling-Deck spielen, wo ich mir nicht aussuchen kann, was ich jede Runde mit Dazzling treffe oder ob ich die Karte überhaupt ziehe. Wird sich aber vielleicht ändern, wenn wir auf größere Turniere zugehen, weil am Ende zählt die Winrate. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass, wenn es dann um was geht, dass die Leute halt einfach nicht mehr so viel darauf geben, was andere denken und dann das Dazzling-Deck mitbringen.
Ja gut, das ist ja ganz häufig so. Ne? Also ich meine, ich bin auch ein bisschen, ich mag das Deck nicht unbedingt, aber wenn es natürlich vom Erfolg profitiert oder wenn es erfolgreich ist, dann klar, wirst du irgendwann darauf umschwenken, gegebenenfalls. Aber ich glaube, ich bin mit meinem Deck ja ganz gut ausgestattet, was ich aktuell spiele. Da kann ich auch mit dem Dazzling gegebenenfalls mithalten.
Ja.
Ja, ansonsten, wie du schon gesagt hast, ne, alles, was irgendwie mit Kaiser zu tun hat, alle roten Spells, übrigens...
Also das finde ich absurd, dass Showstopper auch 35 Euro geht.
Das ist halt nach Dazzling und Kaiser-Set halt einfach auch einer der beliebtesten. Ne? Showstopper ist an sich ja auch eine gute Karte für das Deck. Wirst du halt bei Set brauchen, wird oft gespielt.
Set hat halt sonst keine teuren Karten, oder?
Ja, geht so, ne? Der Set selbst natürlich, aber das ist auch nur so 20 Euro. Aber ansonsten nur er, ja? Nur der Showstopper.
Da sind wir wieder quasi bei dieser Warenkorb-Theorie. Also es wird wahrscheinlich kein sehr gutes Deck, also diese Top 5 Decks, sag ich mal, wirst du wahrscheinlich keins davon unter 100 Euro kriegen. Und wenn es dann irgendeine Deckliste zu günstig ist, stürzen sich halt direkt sehr viele Leute darauf und dann pendelt sich das wieder ein. Aber ja, grundsätzlich, Kartenpreise sind hoch, aber könnten noch höher gehen, weil die Displaypreise sind noch absurd höher.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen das, was wir jetzt dazu sagen können. Ansonsten lasst uns mal vielleicht diese Preisthematik ein bisschen verlassen.
Ja, und gerne.
Auf die anderen Themen eingehen.
Eins möchte ich noch kurz reinhängen oder einschieben. Der Retreat-Preis aktuell liegt bei 2 Euro ungefähr.
Ja, also das mit Stack Deck und Retreat haben wir auch teure Ankommen.
Ja, Stack Deck liegt bei 4-5 Euro und Retreat liegt bei 2 Euro als Ankommen. Ich glaube tatsächlich, dass Discipline ist auch eine Ankommen oder En Garde, die dürfte auch nochmal so 1 Euro bis 2 Euro gehen, würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen.
Defy ist auch relativ.
Aber ja, es gibt in jeder Sparte irgendwo einen Ausreißer. Bei den Rares ist es Tailed Watcher und Falling Star. Bei den Uncommons Stack Deck und Retreat. Und natürlich die Epics haben wir ja gerade eben thematisch abgehandelt. Und beenden somit die Rubrik, die Preisentwicklung, so ein bisschen der Einzelkarten.
So, dann lass uns mal über den Launch sprechen. Und da können wir einfach mal über den Blogpost gehen von Riot selbst, weil die selber einfach alles Revue passieren lassen haben. Und ja, erstmal bedanken die sich, dass das Projekt so groß geworden ist. Es war natürlich alles viel kleiner geplant. Die haben gar nicht damit gerechnet, dass es überhaupt einen globalen Launch geben wird und so weiter. Und dann fangen sie auch direkt schon an, die Probleme zu adressieren.
Ja, eines der größeren Probleme, was wir alle wahrscheinlich schon gesehen oder hatten bei unseren Booster Packs, ist, dass eine Rare-Karte verloren gegangen ist. Weil eigentlich hat man immer 2 Rares in einem Booster, aber es gab offensichtlich auch Packs, da war nur eine Rare drin. Plus natürlich 2 Holo-Karten. also insgesamt trotzdem drei in Anführungszeichen Holo-Karten, aber eine davon fehlte der Rare-Slot oder das sollte Rare sein. Die könnte man theoretisch mit, ich glaube, der Folie, du brauchst, glaube ich, das ganze Booster-Pack, kannst du reklamieren und kriegst dafür deine Booster-Packs zurück, allerdings auch nur drei pro Person und sechs pro Haushalt, was ich sehr wenig finde. Und sind wir ehrlich, ist es der Aufwand wert am Ende des Tages?
Kommt drauf an. Also ich sehe jetzt nicht, warum man es nicht tun sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Das Interessante ist, dass es auf dem Display-Level keine Probleme gab. Das heißt, man hatte auch Packs, wo mehr drin sind. Mhm. Ich kann verstehen, dass Leute unglücklich darüber sind, vor allem wenn man sich Einzelbooster kauft oder bei Turnieren oder so diese Einzelbooster zugeteilt kriegt und eben nicht das komplette Display öffnet und deswegen einer Rare, was heißt beraubt wurde, aber fehlt halt. Und ja, man sollte das nutzen, man sollte das, aber was mir eher aufgefallen ist, dass dasselbe bei Spirit Forged auch der Fall
sein wird. Ich lese es gerade.
Und sie wissen es schon. Das heißt meiner Meinung nach aber auch, dass Spirit Forge wahrscheinlich schon produziert ist.
Also es ist schon fertig. Es ist quasi schon, die wissen schon, also natürlich, also ja.
Also nicht produziert im Sinne von, die wissen, welche Karten da drin sind und haben die Artworks und so weiter.
Das nee, ist in klar, physischer
aber
Form.
Es ist literally schon produziert, sonst könnten sie diesen Fehler ja noch beheben, aber es ist schon gedruckt. Das heißt, auch die Mengen und so weiter wurden wahrscheinlich schon vor dem Launch von Origins festgelegt. Und wir müssen dementsprechend davon ausgehen, dass Spirit Forge in ähnlicher Stückzahl produziert wurde wie Origins. Vielleicht Origins Wave 1 plus Wave 2 zusammen, das wissen wir alles nicht. Aber es scheint jetzt nicht so zu sein, dass Spirit Forge auf einem krass höheren Niveau produziert wurde als Origins, weil wenn sie davon ausgegangen wären, dass sie so viel brauchen, hätten sie ja von Origins auch schon so viel gedruckt. Und das sind für mich die beiden Learnings daraus. Und ja, wie gesagt, ich verstehe es, dass man unglücklich darüber ist. Man sollte sich dann die Replacement holen. Ich finde es auch gut, dass sie das machen. Das ist ein krasser Mehraufwand für die, weil sie diese einzelnen Karten ja wirklich zu dir nach Hause schicken. Das heißt, da werden irgendwelche internationalen Sendungen gemacht für drei Rares.
Und ja, quasi also, am Ende des Tages.
Wenn ihr irgendwas über internationale Versandkosten wisst, so ein Paket von Niederlande nach Deutschland, das kostet die mindestens 15 Euro. Und das ist einfach ein krasser Mehraufwand. Allein vom Supportaufwand, dann der Versand, das geht ja an Tausende von Menschen am Ende raus.
Ja.
Und
ich meine, wir könnten ja auch einfach theoretisch sagen, okay, wir refunden euch das Booster, schickt uns einen Beleg davon und dann ist das Thema erledigt. Aber nein, sie wollen euch die Rares zukommen lassen, die euch quasi...
Also es wäre tatsächlich einfacher gewesen, jedem einen Booster zu schenken, als die Rares
quasi
zu schicken, aber ja.
Ja, dann kriegst du so ein geschenktes Booster und da fällt auch wieder die Rare.
Nee, das hätte man ja über die Läden machen können. Also
ja, das natürlich.
Aber gut, dann das andere Problem, was sie auch direkt ansprechen, das finde ich gut.
Obviously aufgefallen.
Dass sie die Fehler einfach auch beim Namen nennen. Es gibt viele Firmen, die kehren das einfach unter den Teppich. Ich fand hier aber die Formulierung einfach nice. Und zwar steht da, dass eine low percentage of cars have rougher edges than they should. Und das war schon sehr euphemistisch ausgedrückt, weil low percentage könnte natürlich auch 99% sein. ich hatte das Gefühl, dass alle Commons und Uncommons und teilweise auch die Foil Rares so geschnitten waren und nur bei Epics und Overnumbered dieses Problem nicht vorkam. Aber ja, das wird wahrscheinlich auch... das haben sich für Spirit Forge schon geändert. Aber ja, natürlich, das ist ja im Gegensatz zu dem Rare-Issue, was nicht direkt auffällt, kann man das bei dem Cutting wahrscheinlich nicht übersehen. Also die wurden gedruckt und haben die sofort gesagt, ja, beim nächsten Mal bitte nicht. Aber
gut. Was glaubst du jetzt so als Laie, was ist das Problem gewesen bei den Dingern? Ist das das Papier, das Material vom Papier? Oder glaubst du, dass es einfach die Klingen von der Schneidemaschine am Ende des Tages waren?
Ja, beides.
Oder also, beides?
Steht ja da, dass der Verschleiß an den Klingen viel höher war, als wenn sie normales TCG verwendet hätten. Und ja, passiert. Ich finde es tatsächlich nicht so schlimm, weil es bei den Karten, bei denen es auf den Zustand ankommt, also ja. Epics, Overnumbers und so weiter, eben nicht der Fall ist. Und es ist nicht schön, dann natürlich die beschädigten Karten im Main-Deck zu haben, gerade die ganzen Kamens, Ankamens, bei denen man oft keine andere Wahl hat. Man muss sie ja spielen. Aber ich finde das tatsächlich nicht so schlimm, weil das für mich vor allem Spielmaterial ist und ich da, das ist nicht so der krasse, also ich lasse mir auch keine Karten graden oder so persönlich.
Aber was im Umkehrschluss auch bedeutet oder was man daran auch erkennen kann, ist, dass natürlich Rares und also Uncommons und Commons natürlich viel häufiger produziert worden sind und dass es wahrscheinlich dann auch zwei verschiedene oder separate Schneidemaschinen waren. Somit ist die Klinge, wo die Showcases und Epics waren, wohl so wenig produziert worden oder gibt so wenig, dass die nicht so verschleißt sind wie die anderen am Ende des Tages und deswegen die Schnittkanten da viel besser waren.
Vielleicht braucht man für die Foils auch ganz andere Maschinen, da bin ich tatsächlich nicht drin. Aber ja, sie gehen die Probleme an. Das waren, glaube ich, die zwei häufigsten Kritikpunkte. Dann ein weiterer Kritikpunkt und zwar die Riftbound-Vorbestellungen. Da haben wir ja kurz schon erwähnt, dass erst diese Woche die Displays und die Decks und so weiter bei den Leuten eintreffen. Ist natürlich unschön. Wenn man Vorbestellungen anbietet, sollte man es auch so abschicken, dass es zumindest das Potenzial hat, am Release-Tag bei den Leuten anzukommen. Ob es dann wirklich mit Versand und Versanddienstleister und so weiter ankommt oder nicht, hat man irgendwann nicht mehr in der Hand. Aber ja, dass das zwei Wochen später erst verschickt wurde, finde ich tatsächlich eigentlich sogar okay. Es hätte halt von Anfang an so kommuniziert sein müssen.
Ja. Das ist korrekt.
Weil man einfach die Erwartungshaltung geschaffen hat, ihr kriegt es bei uns günstig und direkt nach Hause. Und es war jetzt günstig, aber halt nicht direkt, sondern mit zwei Wochen Verzögerung zu Hause. Aber ja. Ich glaube, jeder, der am Ende sein Right Display in der Hand hält ist, oder seine Proving Grounds, ist dennoch sehr glücklich darüber, dieses Produkt überhaupt erhalten zu haben. Und deswegen hält sich das meiner Meinung nach in Grenzen. Ich wüsste auch gar nicht, wie sie das groß anders machen sollten, zumindest in Europa. Ich weiß nicht, wie die Situation in den USA ist, aber die haben sich halt für ein europäisches Land entschieden, wo das Lager von denen ist. Macht ja auch Sinn, in Europa nur ein Lager zu haben, statt in jedem Land ein Lager zu haben. Und
ist bekannt, wo das ist?
In den Niederlanden.
Okay.
Das ist dasselbe Lager, das auch unser Organized Play Material zuschickt.
Ah, check.
Deswegen kamen auch die Nexus Night Packs genau pünktlich an dem Freitag unserer ersten Nexus Night Events. Aber ja, das mit internationalem Versand und so weiter ist das so. Ich glaube, die Ware ist auch einfach zu spät bei denen angekommen.
Ja.
Also die hatten zum Release keine Ware dort und deswegen hat das Shipping auch erst eine Woche oder so nach Release gestartet. Und ja, das ist alles suboptimal gelaufen. Aber ich glaube, es kann auch nur besser werden und in Zukunft werden sie die Ware wahrscheinlich rechtzeitig oder genauso wie die Stores auch dann einfach vom Distributor bekommen und haben das dann alles rechtzeitig da. So, dann sprechen sie auch die Preisthematik an. Ja, gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Also natürlich, die hätten gerne MSRP oder in Deutschland die unverbindliche Preisempfehlung. Letztendlich war viel zu wenig Ware dafür produziert, dass sich das halten kann. Die können das auch keinem Store vorschreiben. Das ist in jedem Land, das von dem ich davon weiß, einfach verboten, illegal Preise vorzuschreiben. Dementsprechend weiß ich nicht, wie sich das regulieren soll. Sie sprechen aber davon, dass die Stores gerne andere Incentives und Rewards bieten würden, damit diese ein player-friendly Behavior an den Tag legen. Und mal schauen. Oder player-first Behavior steht da. Ich meine, wie wir das gehandhabt haben, wisst ihr, glaube ich, wir haben am Anfang immer ein Vorverkauf angeboten, erstmal im April, Mai, wo es dann zu diesem Preis erhältlich war, wie im Riot Shop. Vielleicht mit 2-3 Euro Unterschied, weil wir die europäischen Preise von denen nicht kannten. Aber dann haben wir uns trotzdem, wie alle anderen, auch an Marktpreisen orientiert, meistens günstiger. Meistens dann nochmal ein 5er oder 10er günstiger, als es online erhältlich ist. Und bei unseren Organized Play Events wird es ja dauerhaft für den Normalpreis diese Booster geben, unabhängig davon, wie der Preisentwicklung sonst so ist. Und ja, ich meine, die außer mehr Truppen können sie da nichts tun, um das in den Griff zu kriegen. Oder halt, wie gesagt, diese Incentives, dass Läden irgendwie extra Ware kriegen oder irgendwelche anderen Goodies dafür kriegen, dass sie sich an diese Preise halten. Wie legal das und so weiter das in Europa ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ganz so viele Vorteile dürfen sie da gar nicht geben. Aber mal schauen.
Ja. Und das war's am Ende des Tages. Na, das waren die Punkte. Das Einzige, was sie dann noch sagen, ist einfach nur, dass sie auf das Feedback mehr oder weniger gehört haben und versuchen natürlich, sie weiter zu entwickeln.
Also, meine persönliche Meinung dazu ist, dass es natürlich krass ist, wie teuer diese Displays sind. Also, es ist nicht normal. Das ist krasser als bei Locana, krasser als bei One Piece. Das ist der krasseste TCG-Launch, den ich zumindest in meiner aktiven Zeit mitgekriegt habe. Gleichzeitig finde ich aber, dass es dem Spiel nichts nimmt, weil das auch gleichzeitig völlig normal ist, dass man, wenn man das beste oder zweitbeste Deck spielen möchte, bei einem TCG und Turniere anstehen, und wir wissen ja, dass in Amerika beispielsweise diese Regionals anstehen in Houston, aber dass wahrscheinlich bei uns auch zu Set 1 noch eine Regional in Europa gespielt wird, dass es völlig normal ist, bei einem TCG so 300-400 Euro für sein Deck hinzulegen, wenn man das beste Deck spielen möchte.
Also ist es ja auch, wenn man das mit anderen Spielen vergleicht, zum Beispiel, ist das ja auch nicht unbedingt ein Wert. Ne? Also wenn ich jetzt gerade mal an Magic Modern zum Beispiel denke, da sind die Decks ja weitaus teurer als bei Riftbound. Natürlich hat man das direkte Paradebeispiel nebenan, was dann Bandai heißt. Und da kosten die Decks halt im Verhältnis nichts. Ne? Also One-Piece-Decks sind nicht unbedingt so teuer.
Würde ich auch nicht sagen. Also wenn man so ein OP-13 Emu-Deck spielen würde, ist
okay,
mit wenigen Preispunkten. Das ist gerade das beste Deck.
Natürlich.
Also es ist jetzt im Durchschnitt. Es ist weder nach oben noch unten. Nach unten ein Ausreißer. Nach unten der Ausreißer ist natürlich Pokémon, aber da hat man halt die riesige Pokémon-Community, die die ganzen Illustrations und Full Arts und so weiter aufkauft, wodurch die anderen Karten alle viel, viel günstiger werden. Aber für ein spielergetriebenes TCG finde ich das völlig normal. Also da gibt es spielergetriebene TCGs wie Flesh and Blood und Yu-Gi-Oh!,
ja,
die nochmal ein bisschen teurer sind, wenn man die besten Decks spielen möchte. Und es gibt, sag ich mal, in der gleichen Größenordnung mit Locana und One Piece TCGs, wo die Decks ähnlich viel kosten. Und auch in Locana oder One Piece kostet die günstigste Version der Top-Meta-Karte, der besten Karte aus dem Set, dann halt mal 50, 60 Euro für,
ja,
das, was bei uns halt jetzt die Kaiser oder der Time Warp ist. Und ja, da der Unterschied ist sogar, dass dort die Displays halt dann nicht so viel mehr kosten, sondern dann kostet das, keine Ahnung, das Display 120, 130 Euro und der beste Hit 60 Euro. Und bei uns eben umgekehrt, dass die Displays nochmal doppelt so viel kosten, aber der beste Hit für 60 Euro dementsprechend eigentlich sogar erschwinglich ist. Ja, das dazu. Sprechen wir noch über Shanghai?
Shanghai. Das haben wir gemacht. Und das. Oh. Bing. Habt ihr es gehört? Alle sind dabei wieder wach. Shanghai. Yes. Schieß los. Was hast du zu sagen? Was war in Shanghai? Was war in Shanghai?
Das war das größte Locana-Event, das es bisher gab.
Locana.
Riftbound, Mann.
Das war das beste.
Das größte Riftbound-Event, das wir jemals hatten. Best of Three sogar. Und sehr viele Decklisten veröffentlicht, weil sie auch dieses Best-of-System hatten, dass der beste Spieler zu einer bestimmten Extrapreise bekommen hat, weswegen wir alle Decklisten dieser jeder Legend kennen und auch wissen, was die beste Platzierung war. Ein paar Decks kamen tatsächlich sehr nah ran an die Top 16. Also ich glaube, ein Set war in den Top 20 und Miss Fortune auch Top 30 und
ja,
Victor auch.
Und wo war Garen?
500 irgendwas, 502 oder so.
Der hat es auch nur gespielt, weil er unbedingt den goldenen Garen wollte. Das ist unser Garen OTP. Wenn ihr Garen OTP seid, schreibt doch gerne mal in die Kommentare oder wo auch immer ihr schaut. Wo sind die Garen OTPs? Die möchte ich gerne sehen.
Das Ding ist, ich weiß halt nicht, was dein One-Trick bei Garen sein soll, weil der hat keine Tricks drauf.
Hallo? Der kann Q drücken, in sich im Kreis drehen. Das ist quasi ein Beyblade.
In Driftbound.
Ach so. Da ist es kein Beyblade. Da weiß ich nicht, was der eigentlich machen möchte am Ende des Tages. Weil, legit, sind wir uns beide einig, ist die Legend einfach zu schlecht.
Ich finde, die Champions sind das Problem. Die Champions machen es gar nicht. Das sind einfach nur Stats.
Also bei Garen ist... Nein, nein, ich muss dir widersprechen. Die Legend macht auch nichts. Hallo? Du musst mit 4 Charaktern erobern, damit du 2 Karten ziehen kannst. Mit 4 oder mehr.
Ja, du gehst halt mit allen Units,
die ja.
Rekruten direkt
auf und wie viel willst du spawnen als Garen, wenn dein Deck keine Units spawnen kann?
Du spielst doch gelb.
Okay, da kriegst du mal 2, aber ich brauche immer noch 2 mehr.
Da gibt's auch die Spells, die 4 auf einmal generieren. Also,
ja, super. Und die kosten wie viel? 6?
Garen ist super. Soll ich Garen auf
Local spielen? Ja, mach, du spielst Garen auf Local.
Ich spiel Garen auf Nexus Knights.
Du wirst jetzt Garen OTP und gewinnst ein Skirmish
Nein,
mit dem.
Nein, das nicht. Das traue ich mir auch nicht zu.
Ach so.
Ja, was denn? Ich nehme den Mund ja nicht immer zu voll. Ich nehme den Mund genau so voll, wie er sein muss.
Ah. Verstehe. Er nimmt den Mund immer genau so voll, wie es sein muss.
Nee, mit Garen werde ich dich auf keinen Fall in Skirmish toppen. Das ist ausgeschlossen. Aber ich kann es mal auf der Nexus Night spielen.
Oh ja, ich bin sehr gespannt, wie du das machst.
Für
also,
die Jokes.
Ja, für Demacia. Quasi. Also ich meine, mit einer Lux schaffst du das.
Ja, Lux ist super.
Na, also unabhängig davon. Aber mit einem Garen schafft das kein... Nein. Einfach nein.
Okay. Genau, Shanghai Top Cut, wo wir eigentlich hin wollten. Lustigerweise 10 Kaiser, 5 Yi
ein
in
Timo.
Den Top 16 und ein Timo. Und dieser eine Timo-Spieler, das war ein Schlingel, das war ein richtiger Timo-Spieler. Oh. Darfst du ja mit Timo sowieso ja immer dein eigenes Deck angucken. Ja, du darfst dir ja immer die obersten 5 Karten anschauen und Nocturne und Stack-Deck.
Ja, ja, ja.
Ja, auch ein Playset, aber er hat halt literally sein Deck gestackt. Und man sieht im Feature-Match, wie er jedes Mal, wenn er shuffelt, der hat ja diesen Riffle-Shuffle drauf, wo man das Deck sozusagen so senkrecht vor sich hat. Und man sieht, dass er bei immer, wenn er shuffelt, das Deck kurz so anwinkelt und man immer sich die Karten anschaut im Riffle-Shuffle und sein Deck stackt. Steht ja auf der Karte drauf. Darf man ja machen. 3-mal im Spiel, habe ich gehört. Auf jeden Fall wurde er dann gebannt oder disqualified von diesem Event und für ein Jahr gebannt. Und die haben einfach jeglichen Rekord, dass der jemals im Top-Card war, ausradiert. Das heißt, er wurde dann keiner Statistik erwähnt und der Best-of-Timo-Spieler war dann nicht mehr in den Top 16, sondern irgendwie 80er oder so. Also ist sehr weit nach hinten gerutscht. Das war eine lustige Story und wie gesagt, dann der Rest der Top 15 waren dann 10 Kaiser, 5 Yi. Das Interessante ist, von den 5 Yi, die in den Top 16 waren, haben es sogar 4 in die Top 8 geschafft. Das heißt, die haben im Top-Cut fast alle Kaiser-Matchups noch besiegt.
Mhm.
Und im Finale war dann auch noch Kaiser gegen Yi, also Top 8 waren immer noch 4 Yi, 4 Kaiser und im Finale dann auch immer noch ein Yi, ein Kaiser. Kaiser hat letztendlich gewonnen und die Yi-Listen, die in den Top 8 waren, waren größtenteils keine Aurora-Listen, sondern 3 von 4 waren normale Ramp.
Sehr gut.
Yi-Listen und nur eine Aurora-Yi-Liste.
Sehr gut, weil meiner Meinung nach, ich bin immer noch felsenfester Überzeugung, dass es das bessere Yi-Deck ist am Ende des Tages. Also gerade gegen die aggressive, schnelle Kaiser, die sie sein kann, finde ich die standardmäßige Midrange-Ramp-Liste sehr gut. Weil du willst am Anfang einen kleinen Poro haben und du willst aber auch am Ende den großen Tasty Fae-Folk oder einen Drachen. Und Dead Blooms. Ganz wichtig.
Ja. Vor allem in einem Spiel, also in einem Turnier mit Side-Decks.
Die,
noch mal viel mehr
auf. Hast du die Kaiserlisten gerade so ein bisschen im Kopf? Das waren auch die standardmäßigen, ich schieß, Schuss, dies, das, nicht Ramp-Listen, so wie ich. Aber Retreat trotzdem drin.
Also es waren bei manchen im Side-Deck, waren der Mecha-Mac drin, die Retreat wurde fast immer gespielt, weil die auch im Mirror-Match einfach
sehr, ja, gut, sehr gut ist.
Und eigentlich war da nicht so krass Auffälliges dabei. Also der größte Unterschied ist meistens, ob Time Warp drin ist oder nicht, ob die Ekassian Rain gespielt wird oder nicht. aber so dieses Standard-Line-Up mit ein paar günstigen Units, die Karten ziehen, sehr viele Spells, die dann auch zusätzliche Powerkosten haben, dann Retreats und Stupefy als Filler, um zusätzliche überschüssige Energien zu verbrauchen und einen kleinen Vorteil mitzunehmen. Und dann als Finisher eben drei Kaiser, Darius und der Thousand-Tailed Watcher.
Ja, klar. Gut. Also ganz basic, wie man es kennt, schon jahrelang.
Quasi.
Die German Shanghai Open. Habe ich gar nicht mitbekommen, tatsächlich.
Ja, war halt Release-Wochenende. Aber wie gesagt, das ist eine super Inspiration, falls ihr euch noch Decklisten anschauen wollt, weil zu jedem Champion, die Best-of-Deckliste findet man auf Piltover Archive. Und da könnt ihr euch zu jeder Legend, die ihr ausprobieren wollt, wo ihr einfach eine Anfangsinspiration braucht, die Decklisten dazu anschauen. Und ich hoffe, das wird dann, sobald wir dann in NA und EU unsere ersten Events haben, dann genauso reported, dass vielleicht Respawn selber dann im Blog oder so sowas veröffentlicht. Mhm. Vielleicht sogar Interviews mit den Leuten führt, weil Content können die ja grundsätzlich. Und da wird es aber dann auch viel mehr Möglichkeiten für Content-Creator geben, außerhalb von Riot selbst, das zu berichten. Ich freue mich auf jeden Fall auf den ersten Livestream.
Oh ja, ich bin auch sehr gespannt, ob es für Houston, wird es safe was geben?
Es wird safe gelivestreamt, ja.
Ja. Ich wünschte mir sehr von einem netten Herrn, der irgendwo versteckt in Berlin sitzt, dass er sich die Mühe macht und einfach das recastet und auf Deutsch casten würde.
Ja, aber das können wir ja machen.
Also da hätte ich wirklich unendlich Bock drauf.
Wir können doch den deutschen Livestream einfach als Recast machen. Müssen wir zwar lange wach bleiben?
Ja, das ist richtig, aber da müssen wir, also da brauchen wir Chris.
Nein.
Doch?
Also wenn er extra hierher fahren würde, oder wir können es auch remote machen, aber ich denke, wir könnten das auch unabhängig davon machen.
Also der Chris, also das wäre schon, das wäre, also würde ich cool finden, wenn es da gegebenenfalls irgendwann so ein Programm geben würde dafür. Apropos Programm. Das sollte ja auch heute noch passieren im Laufe des Tages.
Und ha, Judge-Programm. Ja, wir sind Opfer der Zeitzone.
Du hast vorhin geschrieben, was hast du gesagt?
Dass ich das als Konzept ablehne.
Diese Zeitzonen-Konzept, sondern
die,
auf der ganzen...
Das deutet nämlich darauf hin, dass die Erde eine Kugel ist.
Und bitte nein. Nein, 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 nein. Das fangen wir jetzt nicht an.
Ich wollte es nur angedeutet haben.
Ja.
Denk mal darüber nach.
Das kannst du, nein. Wir sind ein seriöser Podcast und du kannst jetzt mit anfangen, von wegen wieder, die Erde ist eine Scheibe oder doch
nicht.
Das habe
ich gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es darauf hindeutet, dass die Erde eine Kugel ist, dass man darüber mal nachdenken sollte. Vielleicht stimmt es ja.
Ach so, ja, stimmt. Ich habe halt in Physik und niemals aufgepasst. Na, also, ist ja Quatsch, eine Kugel. Was ist denn das? Ich bin eher, das ist eine
Ei. Auf jeden Fall haben wir zum Zeitpunkt des Podcasts jetzt noch kein Judge-Programm, worüber wir sehr traurig sind. Ich wollte mich da eigentlich direkt anmelden, aber.
Morgen
früh
dann.
Nächste Woche.
Wirst du dann direkt die Prüfung machen, sobald es da ist?
Nee, aber sobald ich dann abends Zeit habe oder so.
Verstehe.
Ja.
Ich, werde mich natürlich auch vor meinem PC mich setzen und noch ein bisschen die Rules lesen und gegebenenfalls den Judge-Test machen.
Das musst du no-scopen.
No-scopen?
Ja, ohne Bildschirm, ohne zweiten Monitor.
Ja, das auch, aber mir geht es da eher darum, also ich muss zum Beispiel noch ein bisschen die Tournament-Rules lesen, weil die kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ne? Die allgemeinen Spielregeln des Spiels, ja, die kenne ich. Würde ich auch hinbekommen, sagen, dass ich das kann. Aber dann die Riftbound Tournament Rules zum Beispiel, die habe ich noch nicht durchgelesen.
Ich würde übrigens darauf hingewiesen, dass es so ein Chatbot für Riftbound schon gibt. Das hat mir jemand geschickt.
Ein Chatbot? Was meinst du mit dem Chatbot?
Wir haben doch darüber gesprochen, dass es eine KI gibt, die dir Riftbound Regelfragen beantwortet. Und sowas scheint es jetzt schon zu geben. Wir machen das mal in die Shownotes.
Echt?
Da habe ich einen Link bekommen.
Hast du einen Link?
Da hat jemand seinen eigenen Agent mit ChatGPT gebaut.
Okay.
Der dann darauf spezialisiert war und den kann man dann einfach Fragen stellen. Und
ich bin sehr gespannt, ob der gut funktioniert. Weil auch bei uns auf dem Discord-Server, wo ihr unbedingt rein könnt oder solltet, wird auch schon viele Judge-Fragen gestellt. Und eine Frage fand ich auch da sehr, sehr interessant. Da musste ich selbst ein bisschen nachlesen. Die Karte Divine Judgment. Kennst du? Divine Judgment. Ja, jeder Spieler muss zwei, genau, bis auf zwei recyceln. Was machst du mit Hidden-Karten? Dim, 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 dim.
Was ist der genaue Kartentext?
Dim, 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 dim.
Weil Hidden-Karten haben ja keinen Typ. Also die sind ja weder noch.
Von welcher Karte suchst du? Überrascht, Divine Judgment.
Divine Judgment.
Dim, dim, dim. Jetzt kommt die Judge-Frage an Typhoon. Each player chooses two units, two gears, two runes and two cards in their hand. Recycle the rest. Was passiert mit Hidden-Karten? Ist relativ simpel, wenn man es weiß. Sie sind nämlich unberührt davon. Warum?
Ich würde es auch sagen, weil the rest
bezieht sich auf die zwei, wo oben drüber stehen. Genau.
Ja.
Das ist halt, etwas Auslegungssache, ne?
Nee.
Wie? Nee. Recycle the rest.
Es ist ja keine Auslegungssache. Also wenn es einmal festgelegt ist, dann kannst du ja nicht, kann ja nicht der nächste Judge hingehen und sagen, ich lege das aber so aus.
Ja, natürlich ist das korrekt. Also nein, man recycelt keine Hidden-Karten. Aber unabhängig davon, was sind denn, Hidden-Karten sind ja quasi nichts.
Die haben keinen Kartentyp. Die sind weder Unit noch Gear noch Rune ja. noch irgendwas anderes.
Und dann gab's noch, eine interessante Frage. Und zwar, nee, wobei, das macht keinen Sinn. Ah, doch, pass auf. In manchen Spielen ist es ja so, dass Effekte, die aufs Board gelegt werden, ja, zum Beispiel -3 Effekte wie von so einem 1000 Tate Watcher, beziehen sich mehr oder weniger ja auch auf Karten, die gegebenenfalls nachdem ins Spiel gekommen sind. Also, ne, das ist so ein globaler Effekt, der liegt auf dem Board.
Mhm.
Was ist, wenn du eine Hidden-Karte oder einen Shen reinflashst als Reaction? Hat er die -3 oder nicht?
Also beim 1000 Tail Watcher speziell jetzt nicht, weil 1000 Tail Watcher bezieht sich, ist kein permanenter Effekt, der dauerhaft aktiv ist, sondern das kommt einmal rein und wird sozusagen als Stempel auf jede Karte gedrückt,
genau.
Die da gerade ist. Das heißt, die Hidden Karten und der Shen würden dementsprechend mit ihrer vollen Might ins Spiel kommen. Das, was du meinst, wäre zum Beispiel sowas wie Ahri, die ja allem, was angreift, dann dieses -1 gibt und es wird dann auch Sachen, die -1 geben, die erst danach aufgedeckt werden.
Ja, ja. Also das Problem ist, dass bei dem 1000 Tail Watcher auch nicht genau draufsteht, dass es jede Unit bekommt. Also man könnte das auch interpretieren, als wäre das ein Effekt, der auf dem Board liegt und -3 gibt. Glaube ich.
Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Die ist genauso geschrieben wie auch eine Stupefy oder sonst was, nur dass sie halt kein Target wird.
Weil das Lustige ist, in anderen Kartenspielen, die ich mal gespielt habe, war das ein ganz großes Problem. When you play me, give enemy units. Ja gut, okay, passt. Na, da liegt es ganz eindeutig natürlich nicht auf dem Board, sondern...
Das viel Interessante ist, dass man mit einer negativen Might dennoch überleben kann. Das finde ich lustig.
Warum kannst du mit einer negativen Might überleben? Hier steht ja, du kannst nur auf 1 gehen.
Nee, du kannst aber Sachen um 2 Might zum Beispiel reduzieren. Aber wenn sie gerade gepusht wurden, weil sie an dem Battlefield sind oder wegen irgendeinem anderen Grund und die sind dann nicht mehr dort, dann haben sie immer noch die -2 Might vom 1000 Tail Watcher, aber ihre Grundmight reduziert sich auch, weil sie nicht mehr in diesem Battlefield sind oder sonst was. Und dann sind sie bei -Might und überleben, weil sie noch keinen Schaden bekommen haben. Flash. Ganz neue Konzepte werden eröffnet.
Hä?
Daniel kriegt...
Moment.
Du kannst negative Might haben.
Hervorragend. Auch
Leute mit negativem IQ.
Ja, ich. Du hast mir gerade negativ... Also, jetzt fühle ich mich mit Dulli. Wir hören jetzt auf für heute. Es reicht hier. Weg.
Keine Regelfragen.
Keine Regelfragen mehr. Es reicht jetzt.
Ja, auch bei den Turnieren übrigens. Einfach keine Regelfragen stellen. Mach doch einfach. Einfach viben.
Einfach... Wenn etwas nicht funktioniert, dann mach, dass es geht. So lange machen, bis es geht.
Das ist natürlich ein Witz, ne? Also wir sind deswegen ja auch bei jeder Nexus Night jetzt da und anwesend, um euch zu betreuen. Wenn ihr Fragen habt, natürlich immer Fragen stellen. Auch sonst, wenn ihr Regelfragen habt. Entweder bei uns im Discord oder in den Kommentaren oder sonst wo stellen.
Mhm.
Instagram-DMs gehen auch mit einem Spiel. Einfach fragen. Daniel wird euch antworten. Safe.
Ja, per WhatsApp meistens. Telefonjoker.
Gut.
Gibt's eigentlich noch was zu sagen oder machen wir jetzt nur noch Quatsch?
Nee, ich glaube, NA und EU-Metagame lassen wir aus. Da gibt es bisher noch wenig, was reported wurde. Die Leute waren damit beschäftigt, ihre Decks zusammenzubauen. Es wird aber auf jeden Fall Ende des Monats noch einiges geben, weil ich glaube, da ist gleichzeitig ein großes Turnier von PPG in den USA und von Star City Games. Das sind zwei große Turnierorganisatoren aus den USA, die teilweise auch offizielle Events für andere Spiele abhalten, also sowas wie das, was in Houston stattfindet. Ja. Und die haben jeweils 10K-Events, das heißt, da sind $10,000 im Preispool.
Quasi, ja.
Und da werden dann wahrscheinlich auch gute Spieler und gute Decks vertreten sein. Und dann hat man einen ersten Einblick vom westlichen Metagame.
Darüber hinaus sind auch ab Ende des Monats dann die ersten Skirmishes bei uns schon.
Yes.
Da werden wir auch ein paar wilde Decklisten sehen.
Ah, du wolltest
sehen
noch
können.
Ein Announcement machen. Was ist denn am 29. in Saarbrücken?
Ja, unser Skirmish.
Ja, und danach?
Dinge. Ja, es ist Weihnachten. Man muss halt auf ein Heißgetränk nach draußen nach dem Event gehen.
Okay, das ist verständlich.
Ne, weil ein heißer Kakao ist halt wichtig bei dieser kalten Jahreszeit. Und daher, alle, die Bock haben, dürfen da natürlich gerne nach dem wunderschönen Skirmish bei uns in Saarbrücken auf ein Heißgetränk mitgehen. Wisst Bescheid. So, das war's. Also ich würde sagen, wir sind heute durch. Heute mal eine kürzere Folge als sonst.
Genug Quatsch geredet.
Wir sind noch keine Stunde hier. Nächste Woche gibt's dann wieder einen Deep Dive in irgendeine Richtung. Müssen wir mal gucken, wohin der Weg uns führt. Und würden einfach sagen, wir verabschieden uns für heute und hören uns auch nächste Woche wieder zur Rundschau. Danke, Taifun. Bis nächste Woche.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.